Im 17. Jahrhundert verändert sich was. Und zwar, so beschreiben Sie das, in der Art und Weise, wie Wirtschaft und Staat zunehmend enger miteinander verflochten sind.
Also man kann, glaube ich, für das 17. Jahrhundert verschiedene Dinge feststellen. Das eine wäre eher auf dem Gebiet der Wissensgeschichte, man könnte auch sagen auf dem Gebiet der Dogmengeschichte. Das ist das Jahrhundert, wo etwas entsteht, was man politische Ökonomie genannt hat. Also im 17. Jahrhundert tauchen die ersten Autoren auf, die diesen Begriff prägen und die damit im Grunde zwei Dinge zusammenbringen, die lange Zeit völlig getrennt waren, nämlich die Polis und die Politik und damit die Frage des Regierens auf der einen Seite und die Ökonomie, das heißt also in letzter Konsequenz auch sowas wie die Hauswirtschaft, die Betriebswirtschaft etc. Mhm. Was interessant ist an dieser neuen Begriffsprägung und was interessant ist an den damit verbundenen neuen Aufgabenprofilen, ist tatsächlich die Einführung ökonomischer Prinzipien in das Regieren selbst. Wichtig dabei sind beispielsweise, dass nun in den Staatslehren ganz wesentlich überprüft wird, was sind eigentlich die Fundamente eines funktionierenden Staatswesens.
Können Sie da ein Beispiel für?
Ja, also lassen Sie mich ein bisschen erklären. Also zum Beispiel werden Bevölkerungen wichtig. Man fängt an, in den Bevölkerungen selbst ein gewisses Kapital zu sehen. Man fängt an, darüber nachzudenken, wie das Gesundheitswesen verbessert werden kann. Bevölkerungen und deren innigste Austauschformen werden gewissermaßen zum wesentlichen Faktor dessen, was man Staatswohlstand nennen könnte, erhoben. Und das fordert natürlich auf der einen Seite bestimmte Erhebungstechniken. Es fangen dann gemächlich und mit langsam erhöhter Geschwindigkeit Dinge an wie Statistik, statistische Erhebungen, Todeslisten, Geburtslisten etc. Man möchte sich einen Überblick verschaffen, was eigentlich da sozusagen auf dem Territorium versammelt ist. Man fängt an, über die Verbesserung des Warenverkehrs nachzudenken, Straßen zu bauen, aber auch Kanäle etc. Das wäre also ein Punkt, also eine neue Empirie, eine neue Empirie des Staates, gleichzeitig aber auch neue Regierungsinterventionen, in deren Horizont sozusagen im Fluchtpunkt dann so etwas steht wie die Entstehung des Markts. Und der Markt ist nicht einfach nur ein ökonomisches System, sondern der Markt ist ein bestimmter Schauplatz, an dem Leute gewissermaßen regiert werden können oder womöglich sich sogar selbst regieren durch Angebot und Nachfrage etc. Also eine neue Empirie und eine neue Form des Regierens, das man indirektes Regieren nennen könnte, also nicht mehr durch Befehl und Ucker und direkte Intervention, sondern durch indirekte Maßnahmen. Wenn Sie so wollen, beginnt da ein großes Projekt, das man die Verbesserung Mitteleuropas nennen könnte.
Nun existiert aber dieser Staat nicht mehr allein für sich weiter und wirtschaftet allein, sondern Sie zeigen auf, dass dem Staat und dem Souverän eine weitere Macht beiseite gestellt wird.
Ja, oder sagen wir so, es gibt neue, auch für diese Staaten neue ökonomische Zwänge. Das heißt also, eine umfangreiche Bürokratie in diesen Staatsmaschinen kostet Geld. Ein stehendes Heer kostet Geld. Ja, und es gab eine doppelte Rechtsunsicherheit. Also auf der einen Seite konnte man nie sicher sein, dass die Staatsfinanzierung jeweils gewährleistet war. Erstens war man auf das Wohlwollen von privaten Finanziers angewiesen. Auf der anderen Seite konnten sich nun Privatleute nie sicher sein, dass in kritischen Fällen gewissermaßen eine Eigentum konfisziert wurde. Beispielsweise wurde auch in dynastischen Erbfolgen nicht selbstverständlich die Schuld des Vorgängers auf den Nachfolger oder sowas vererbt. Also es gab eine hohe rechtliche Unsicherheit. Es ging also nun darum, diese Dinge in irgendeiner Weise auf Dauer zu stellen. Also Staatskredit, Staatsfinanzierung auf Dauer zu stellen. Und dazu war ein erster, glaube ich, ganz wesentlicher Schritt die Einführung des Steuerstaats. Das heißt, die Erhebung kontinuierlicher und damit garantierter Abgaben, die dann zu dem führten, was man auch später Merkantilismus nennen konnte. Diese Doppelseitigkeit von Finanznot des Staates und von der Integration privater Financiers in die Ausübung von Regierungspolitik hat im Grunde das erzeugt, was man Finanzwesen nennen könnte.
Das existiert aber nicht einfach so, sondern es findet zu einer Form und da benennen Sie als Form die Staatsbank.
Ja, schrittweise. Also man kann es in verschiedenen Schritten verfolgen. Also zunächst mal die Einrichtung dessen, was man Finanzstaat nennen könnte. Das heißt also die Homogenisierung der Staatskasse. Erster wichtiger Punkt. Der lateinische Ausdruck lautet Fiscus. Fiscus bedeutet auf Lateinisch nichts anderes als der Korb oder die Kasse. Das heißt also, alle verschiedensten Einkünfte des Staates aus den Domänen oder von Steuern etc. fließen in eine zentrale Kasse. Zweitens, der Steuerstaat, also die Garantie kontinuierlicher Steuereinnahmen oder eben auch von Zöllen. Und dann kommen im 17. Jahrhundert andere Agenturen dazu. Ein ganz wichtiger Ort, ein ganz wichtiger Schauplatz sind die Niederlande. Die Niederlande zeichnen sich in der Zeit dadurch aus, dass sie flache Hierarchien haben. Das ist eine Vereinigung von verschiedenen, wenn man so will, über Patrizier regierte Städte gewissermaßen gewesen sind. Und da gibt es ein paar neue Erfindungen. Also erste Neuerfindung beispielsweise die holländische, niederländische Ostindien-Kompanie. Das heißt ein Unternehmen, das funktioniert wie eine Aktiengesellschaft, aber im staatlichen Auftrag operiert und deswegen staatliche Privilegien erhält. Beispielsweise das Recht auf Kriegsführung, beispielsweise das Recht einer eigenen Rechtsprechung, beispielsweise das Recht, internationale Verträge abzuschließen. Und diese Ostindien-Kompanie ist nun eine der ersten großen kolonialen Operatoren in Ostindien. Das heißt also in zwischen dem südlichen Indien, Malaysia, Indonesien und versucht dort Gewürzmonopole zu installieren, die den großen, den sagenhaften Reichtum der Niederlanden garantieren. Zweiter wichtiger Punkt, auch in den Niederlanden, der da dazukommt, ist die Gründung einer Geschäftsbank. Das ist die Bank von Amsterdam, die nicht von ungefähr, auch noch im Rathaus von Amsterdam untergebracht ist und die nun dafür dient, diese Geschäfte mit abzuwickeln. Das heißt also den ganzen Giroverkehr, es werden Konten eingerichtet, es wird also gewissermaßen der Kapitalmarkt, der Kapitalfluss erleichtert. Und es kommt eine dritte Institution dazu, ganz wichtig in den Niederlanden, die Erfindung sozusagen des Finanzwesens, nämlich die Börse. Und an dieser Börse werden eben, und gerade an der Amsterdamer Börse, werden eben sehr schnell nicht nur Güter gehandelt, sondern es werden eben da auch schon Aktien gehandelt, das heißt also Finanzprodukte. Ein weiterer und nächster Schritt ist dann sozusagen der Versuch, dieses Verhältnis von Staatsfinanzierung auf der einen Seite und Finanz auf der anderen Seite, das heißt in letzter Konsequenz private Gläubiger, Financiers auf der anderen Seite, auf rechtlich stabile Beine zu stellen. Und das ist mit dem Stichdatum 1694 und der Gründung der Bank von England verbunden. Das heißt also mit der Gründung einer ersten, bis heute noch bestehenden Zentralbank.
Und was ist Ihre Motivation, sich mit diesem Zeitraum und mit diesem Themenbereich so intensiv auseinanderzusetzen, wie Sie das getan haben? Also was bringt dieses historische Thema für Sie in das heutige Jetzt?
Also es sind natürlich aktuelle Fragen. Also es lohnt sich, mit der Geschichte unter aktuellen Gesichtspunkten zu beschäftigen, verbunden natürlich mit der Frage, woher kam das, was uns im Augenblick lebensrechtlich ganz unmittelbar betrifft. Und da ist ein erster wichtiger Punkt natürlich die sogenannte Finanzindustrie, die internationale Finanzindustrie, die internationalen Finanzmärkte, die, wie wir nun seit geraumer Zeit erkennen können, wesentliche Rahmenbedingungen für politisches Handeln abstecken. Dabei gab es für mich also zwei wesentliche Angelpunkte. Es war auf der einen Seite 2008, der berühmte Herbst, September von 2008 und der Versuch, Lehman Brothers zu retten. Und das ist interessant, was in diesen wenigen Tagen passierte. Das heißt also, wie eine Entscheidung, Lehman nicht zu retten, Lehman pleite gehen zu lassen und damit eine riesige Finanzkrise, die zu einer Wirtschaftskrise wurde, die zu einer Staatsschuldenkrise wurde, wie so eine Entscheidung zustande kam. Was sind also die Träger dieser Entscheidungen? Welche Handlungsmacht prägt sich da aus? Und da war eben sehr überraschend zu bemerken, dass die Macht, die hier zu dieser Entscheidung geführt hat, ein völlig informelles Konsortium gewesen ist. Das heißt also, eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die uns in den letzten Jahren getroffen hat, ist aus einem Konglomerat informeller Agenten, die auf informelle Weise sich beraten haben und, wenn man so will, auch unkonventionell informelle Entscheidungen getroffen haben, gefällt worden mit unabsehbaren Konsequenzen. Der eine Fokus und der andere Fokus ist der, der uns allen geläufig ist, nämlich das Drama am Beispiel des Euro, die Euro-Krise, die Griechenland-Krise und wiederum die Frage, wie werden eigentlich politische Entscheidungen, die für die Lebenswelt von Leuten, in dem Fall der Griechen, elementaren Charakter haben, große Konsequenzen, wie werden diese Entscheidungen, wie kommen die eigentlich zusammen? Und auch hier konnte man wieder feststellen, dass es informelle Gremien waren, die sogenannten Institutionen oder was man damals noch Troika genannt hat. Mhm. Oder selbst das, was
Troika
aus der EZB, der Europäischen Kommission und des Internationalen Währungsfonds.
Mhm. Und die macht aus, dass das nicht gewählte Institutionen sind. Das ist doch Ihr Argument.
Das sind nicht gewählte Institutionen. Das ist der eine Punkt. Sie sind natürlich in irgendeiner Weise zentral mit der, wie soll man sagen, Steuerung von Finanzmärkten befasst, haben Entscheidungskompetenzen sich angeeignet, die einstmals souveräne Befugnisse gewesen sind. Also beispielsweise Eingriffe in das Budgetrecht. Das Budgetrecht ist das hoheitliche Moment eines Nationalstaats. Eingriffe in das Steuerwesen beispielsweise. Aber, und das war doppelt problematisch, weil eben dafür die EU beispielsweise überhaupt keine rechtliche Handhabe hat, selbst Eingriffe ins Arbeits- und Sozialrecht. Also in europäischen Verträgen steht explizit, dass Eingriffe in sozial- und arbeitsrechtliche Fragen eigentlich unmöglich sind, jedenfalls die Europäische Union dazu nicht ermächtigt. Aber selbst das passierte. Und das heißt also, Institutionen, die im Wesentlichen Gläubigerinteressen repräsentierten, haben sich auf informellen Weg angesichts einer augenblicklichen Notlage, Euro-Krise, dazu ermächtigt gefühlt, als, wenn Sie so wollen, transnationale Exekutive zu operieren.
Das Thema, die Themensetzung dieses Zusammentreffens hier, kann ja den Eindruck erwecken, als könnten eben Teilen und Tauschen Handlungsräume eröffnen, die von den Entwicklungen, die Sie jetzt auch beschrieben haben, wegführen und mögliche Alternativen aufzeigen. Ja.
Also sozusagen im Prinzip, im Ideal und auf dem Papier keine schlechte Idee. Denn man kann sagen, mit der Frage von Tauschen und Teilen werden politische und ökonomische Fragen unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit zusammengebracht. In letzter Konsequenz steht dahinter natürlich der Gedanke, dass ökonomische Teilhabe auch politische und umgekehrt bedeutet und im Tauschen und Teilen eben auch sozusagen Ungleichheitsdramen reguliert werden sollten. Es hat sich nun erwiesen, dass dieses Tauschen und Teilen auf der einen Seite dort, wo es wirklich ökonomische Bedeutung zu gewinnen begann, besonders virulent wurde unter Notstandsbedingungen. Denken Sie an Griechenland und an das Herausziehen von Stadtbürgern aufs Land, weil sie am Wirtschaftssystem nicht mehr teilnehmen konnten, weil sie schlichtweg nicht mehr das Geld hatten.
Was man inzwischen sogar in Arzt-Dokumentation sich angucken kann.
Exakt. Und das heißt also, elementare Formen des Tauschens, aber auch des Gemeinguts wieder an Bedeutung gewannen. Hm. Und zwar schlichtweg unter Notstandsbedingungen. Hm. Also unter der Frage, wie können elementare Subsistenzbedürfnisse befriedigt werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite betrifft nun das, was man mit einem sehr eleganten Ausdruck Sharing Economy nennt. Und dort ist, glaube ich, eine andere, durchaus artistische Seite bemerkbar, dass neue soziale Ideen, neue soziale, kulturelle, ökonomische Ideen irrsinnig schnell sozusagen von kapitalistischen Geschäftsmodellen besetzt werden können. Beispiel Uber, Beispiel Airbnb. Das heißt also, Leute, die einerseits versuchen, Schnäppchen zu machen, Leute, die andererseits gewillt sind oder gezwungen sind, Restbestände ihres Eigentums noch einmal zu kapitalisieren, das Sofa, das Zimmer frei ist oder der Beifahrersitz, finden sich zusammen und haben zur Entstehung einer der größten und im Augenblick interessantesten Geschäftsideen geführt, man könnte sagen, zu einer Universalisierung des Maklerwesens. Und dabei ist interessant, dass die Geschäfte sozusagen von Sparte zu Sparte immer ähnlicher werden. Das heißt also, die Vermittlung von Sexualpartnern, die Vermittlung von Wohnungen, die Vermittlung von Mietautos oder Taxis, die Vermittlung aber auch von Dienstleistungen wie Pakete holen, Hunde ausführen oder Putzdienste leisten, werden nach einem und demselben Geschäftsmodell organisiert, in dem gewissermaßen es immer einen lachenden Dritten gibt. Und das sind eben die Anbieter von Informationen, die Anbieter von Apps, die Anbieter von Kommunikationsplattformen.